Domradio weltweit.
Podcast.
Es begann, wie so vieles, als kleine Einzelaktion an einer Schule. Mittlerweile ist eine große, dauerhafte Aktion draus geworden. Eine Hilfsorganisation mit Sitz in Bonn. Die Anderi-Hilfe ist dieses Jahr 50 Jahre alt geworden. 5 Jahrzehnte Hilfe für Hilfsbedürftige in Indien und Bangladesch. Das ist unser Thema die nächsten 2 Stunden hier im Domradio. Am Mikrofon ist Martin Mölder.
Domradio weltweit.
Domradio weltweit. 50 Jahre Anderi-Hilfe. Das ist unser Thema heute in Domradio weltweit. Zu Gast bei mir dazu sind Elvira Greiner, Vorsitzende der Anderi-Hilfe, und Ursula Meißner, freie Fotojournalistin, seit 25 Jahren in Krisen- und Kriegsgebieten im Einsatz und mehrfach auch die Projekte der Anderi-Hilfe in Indien und Bangladesch mit besucht. Frau Greiner, Indien und Bangladesch sind eigentlich nicht so sehr im Fokus der Berichterstattung wie andere Länder wie Irak, Syrien oder auch Teile von Afrika. Stört Sie das eigentlich?
Nun, ich würde mal sagen, es ist eine stille Katastrophe, die dort jeden Tag stattfindet und keiner schaut mehr hin, einfach weil es Alltag geworden ist. Und die meisten Menschen machen sich nicht bewusst, dass es kein Land der Erde gibt, in dem so viele Menschen hungern und zum Teil auch verhungern wie in Indien. 2,1 Millionen Kinder vor Erreichen des 5. Lebensjahres jedes Jahr. Von daher stört es mich sehr, dass da niemand mehr hinschaut.
Aber woran liegt das? Woran liegt das, dass die Berichterstattung da so spärlich ist? Wo es genug Probleme gibt, die ja leider eben dann auch immer Nachrichtenwert haben, wie die Nachrichtenleute sagen.
Ja, aber auf der anderen Seite, da wo eine Katastrophe sich so lange hinzieht, zum Dauerzustand wird, da ist das etwas anderes, als wenn der Tsunami dann hineinplatzt in dieses Geschehen und die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass auch von offizieller indischer Regierungsseite gerne diese scheinende, glänzende Seite des Landes nach vorne getragen wird.
Frau Meißner, Sie waren mit der Anderi-Hilfe unterwegs in den Ländern Bangladesch und Indien und haben gesehen, wie diese Hilfsorganisation arbeitet. Wie ist Ihr persönlicher Eindruck davon, was die Anderi-Hilfe da vor Ort tut?
Also ich bin davon überzeugt, dass eben Hilfe zur Selbsthilfe was ganz Besonderes ist, weil die Menschen dann Selbstbewusstsein bekommen und es schaffen, alleine zu tun. Aber sie brauchen die Unterstützung von uns allen, eben in dem Fall von der Anderi-Hilfe. Und die Leute machen es dann vor Ort selbst. Und die waren alle so tüchtig und so stolz, dabei zu sein. Also gerade die Frauengruppen in Indien, die Woman Bank, die es da gibt. Ja. Die Hilfe war so für mich so, dass ich das heute noch vor Augen habe, dass es den Menschen wirklich besser geht. Aber sie tun es selbst, nur mit einer Unterstützung.
Das ist das Grundprinzip Hilfe zur Selbsthilfe, der Anderi-Hilfe, oder Frau Greiner?
Absolut, denn nur dann können wir überhaupt nachhaltige Entwicklung erreichen. Es ist niemals ein Projekt der Anderi-Hilfe. Es darf noch nicht mal ein Projekt unserer indischen oder bangladeschischen Partnerorganisationen sein. Es muss das Projekt der Menschen selber sein, sonst hat es keinen Sinn.
Sie sind seit 2001 Vorsitzende der Anderi-Hilfe. Auf was sind Sie denn besonders stolz, wenn Sie jetzt auf 50 Jahre, die Sie jetzt nicht komplett erste Vorsitzende waren, aber immerhin, Ihrer Hilfsorganisation zurückblicken?
Also insgesamt bin ich schon tatsächlich seit 36 Jahren dabei, habe mal ehrenamtlich angefangen, war dann die erste hauptamtliche Mitarbeiterin und dann eben seit 2001 Vorsitzende. Das heißt, ich habe wirklich ein langes Stück dieser Geschichte miterlebt. Und was mich wirklich sehr, ich will nicht sagen stolz, aber sehr dankbar macht, ist, dass wir immer so nah an den Menschen dran geblieben sind und dass wir einfach immer wieder hinspüren, was könnt ihr und was braucht ihr? Und da zu sehen, was ist unser Beitrag und dass wir als Organisation uns auch permanent weiterentwickeln. Deshalb ist es auch immer wieder spannend.
Wie sind Sie beide zueinander gekommen, Frau Meißner und Frau Greiner?
Ich wurde von der Pressefrau, die für Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, angerufen und dann habe ich mich vorgestellt. Wir hatten ein langes Gespräch und dann haben alle bei Anderi-Hilfe wohl, und sie waren ja bei allem dabei und haben mitentschieden, dass ich die Richtige bin, um Aufnahmen für die Anderi-Hilfe zu machen.
Anderi hat eine Bedeutung, der Name.
Anderi, das ist ein Vorort von Mumbai und dort fing die Arbeit an vor 50 Jahren. Durch einen Artikel im Stern, den Schülerinnen ihrer Lehrerin Rosi Gollmann mitbrachten. Und damals fing es dann wirklich an mit kleinen Päckchen für die 400 Findelkinder in diesem Kinderheim in Anderi. Was schon lange nicht mehr unsere Unterstützung braucht, aber dennoch haben wir diesen Namen beibehalten.
Und weil das so eine tolle Geschichte ist und wenn man überlegt, was daraus geworden ist, reden wir darüber gleich intensiver hier im Domradio weltweit. Domradio weltweit. Eine Frau, ein Erlebnis, eine Aktion. So könnte man den Beginn der Andere-Hilfe kurz beschreiben. Frau Greiner, wie hat die Gründerin Rosi Gollmann denn damals angefangen vor 50 Jahren? Die Päckchen haben Sie eben ja schon erwähnt.
Genau, Rosi Gollmann war Berufsschullehrerin hier in Köln. Und eine Schülerin brachte diesen Zeitungsartikel mit über die Zustände in einem Waisenhaus in Anderi, Bombay, wie es damals noch hieß, heute Mumbai. 400 Kinder, nicht genug zu essen, geschweige denn Möglichkeiten, sie ausreichend zu kleiden oder zur Schule zu schicken, gesundheitlich zu versorgen. Das hat diese jungen Leute in dieser Berufsschule extrem betroffen gemacht. Und sie wollten was tun. Rosi Gollmann, sozial engagiert, wie sie damals schon war, zum Beispiel für jugendliche Strafgefangene hier in Köln, hat dann gesagt, was sollen wir denn noch alles tun? Hat den Artikel erstmal in ihre Schublade gelegt, aber er hat ja keine Ruhe mehr gelassen. Und nach einem Jahr schrieb sie dann an die deutsche Leiterin, Schwester Anna Huberta Roggendorf aus Mechernich, ob sie was tun könnten.
Die war Leiterin eines Kinderheims.
Die war Leiterin dieses Kinderheimes in Anderi. Mhm. Und die schrieb einen euphorischen Brief zurück. Wunderbar, jetzt weiß ich, dass keines meiner Kinder je wieder wird hungern müssen. Das war allerdings ein Auftrag, den die jungen Leute in der Berufsschulklasse sich nicht ganz so groß vorgestellt hatten.
Und was haben die dann gemacht?
Die haben dann tatsächlich erstmal angefangen, Päckchen zu packen. Jede Schülerin ein Päckchen mit Milchpulver, mit Seife, mit Kleidungsstücken und so weiter. Und die wurden eben an dieses Kinderheim gebracht. Und das war wirklich der bescheidene Beginn dieser Aktion.
Dann ist Rosi Gollmann selber eben dahin gefahren mit dem Schiff, um sich eben vor Ort das mal anzugucken. Das hat aber dann, glaube ich, diese Eindrücke bei ihr hinterlassen, die dann noch mehr Motivation waren, dauerhaft was zu machen, oder?
Absolut. Das war für Rosi Gollmann wirklich ein Wendepunkt in ihrem Leben. Ursprünglich hatte sie dann sofort gesagt, sie möchte dort bleiben, mithelfen. Und jene deutsche Ordensschwester sagte dann aber, wenn du wirklich helfen willst, geh zurück nach Deutschland, dort kannst du mehr für uns tun.
Ach so, Rosi Gollmann hat auch überlegt, da zu bleiben.
Ja, das war so der erste Impuls, als sie das gesehen hat. Aber wie gesagt, was die vor allen Dingen brauchten, war auch finanzielle Hilfe für diese Kinder. Und so kam Rosi Gollmann zurück und genau dabei ist sie hervorragend, Menschen zu begeistern, mitzumachen.
Aber wie schnell ist das dann gegangen, dass da eine Hilfsorganisation draus wurde?
1962 war diese Reise nach Indien. Und Frau Gollmann hat dann immer mehr Unterstützer gefunden. Und 1967 war dann dieser Punkt, wo klar war, das braucht jetzt irgendwie einen rechtlichen Rahmen, sodass dann der Verein Andere-Hilfe gegründet wurde.
Ein weiteres Erlebnis von Rosi Gollmann war, dass in Bangladesch so viele blinde Bettler auf der Straße waren. Wo wir vielleicht sagen, ja, Bettler gibt es hier auch, aber das muss schon irgendwie besonders einschneidend gewesen sein. Und das hat dann nochmal eine neue Dimension, oder?
Absolut. Das war einfach eine Dimension, wie wir sie uns hier nicht vorstellen können. Die Anzahl der blinden Menschen, die wirklich auf der Straße lagen oder sich vorwärts robbten, wo man auch sah, die haben im Prinzip nichts zu essen, die haben keinerlei Möglichkeit der Versorgung. Und das war 1974. Der Staat Bangladesch war ja erst seit 3 Jahren überhaupt gegründet aus Ostpakistan. Und das war einfach eine Situation, die auch fast unerträglich war, diese Not und dieses Elend zu sehen.
Augenlicht retten in Bangladesch ist nach wie vor eins der größten Projekte der Andere-Hilfe. Und deswegen reden wir darüber gleich. Auch die Fotojournalistin Ursula Meissner hat gesehen, wie dort konkret geholfen wird und Menschen das Augenlicht geschenkt wird. Gleich hier im Domradio weltweit.
Domradio weltweit.
Dom Domradio weltweit. Heute mit der Anderi-Hilfe in Bonn, die dieses Jahr 50. Bestehen feiern darf. Bei mir zu Gast im Studio sind weiterhin Elvira Greiner, Vorsitzende der Anderi-Hilfe, und die freie Fotojournalistin Ursula Meißner, die viele Projekte der Anderi-Hilfe besucht und eben auch fotografiert hat. Das Projekt Augenlicht retten in Bangladesch ist nach wie vor das größte der Anderi-Hilfe. Frau Meißner, Sie haben das eben auch begleitet und fotografiert. Was haben Sie dabei genau beobachtet?
Nun, graue Star-Operationen kennen ja hier in Deutschland sehr viele. Die bekommt man, also grauen Star bekommt man im Alter. Es ist eine Krankheit, die man eigentlich nur im Alter kennt. In Bangladesch kriegen es aber sehr junge Menschen. Und was es bedeutet, blind zu sein in Bangladesch, habe ich dann auch erlebt. Und die haben überhaupt keine Zukunft. Es ist einfach nur deprimierend und es ist fürchterlich, wenn ein junger Mensch nicht mehr sehen kann. Das ist hier schlimm, aber in Bangladesch noch mal viel schlimmer. Und wenn man dann liest oder sieht, wie vielen Menschen da geholfen wurde, also über 1 Million OPs, die da gemacht wurden in einer Professionalität, genauso wie hier. Und ich war im Land unterwegs, habe gesehen, wie hunderte von Menschen in einem Schulhof untersucht wurden, ob sie diese Augenkrankheit haben oder nicht, dann in einem Bus in die Stadt transportiert werden und dort eben operiert werden. Und meine Protagonistin konnte das Gesicht ihrer oder die Gesichter ihrer 2 Kinder nicht mehr sehen und hatte schreckliche Angst, ins Krankenhaus zu gehen. Einmal wegen dem OP, weil sie das nicht kannte, und zum anderen, weil sie ihre Kinder das erste Mal in ihrem Leben alleine lassen musste. Und die wurde operiert und wie dankbar und wie glücklich und welche Reaktionen da kamen nach dem OP, als sie wieder sehen konnte. Also das war Wahnsinn. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke.
Was sind denn die Ursachen für die hohe Zahl an Blinden in Bangladesch, Frau Greiner?
Vitaminmangel ist ein ganz großer Faktor. Die Menschen sind einfach schlecht ernährt. Wenn sie arm sind, dann ist Reis die Hauptnahrung, aber da fehlen eben die Vitamine. Und von daher ist da wichtig, auch anzusetzen, nicht nur eben mit der Behandlung und Heilung, so wichtig sie ist, sondern auch bei der Vorbeugung. Und da spielt zum Beispiel auch Aufklärung über gesunde Ernährung eine wichtige Rolle. Denn oft kann man ja einfach etwas tun. Und wenn um die kleine Hütte herum einfach Gemüse angebaut wird, dann verändert sich vielleicht der wirtschaftliche Status der Familie nicht wesentlich, aber die Ernährung trotzdem sehr stark.
Es gibt mobile Augencamps, Eyecamps, wie Sie die nennen. Wie funktionieren die?
Nun, es war von Anfang an klar, in diesem Land Bangladesch mit so wenigen Augenärzten wird es nie möglich sein, dass wirklich in den ländlichen Gebieten die Menschen erreicht werden durch gute augenärztliche Versorgung. Da die Menschen es sich auch nicht leisten können, in die Stadt zu fahren, wo die Augenärzte praktizieren, waren 2 Dinge klar. Zum einen, wir müssen einheimische Augenärzte ausbilden. Und zum anderen, diese Augenärzte müssen zu den Patienten fahren, wenn es nicht umgekehrt geht. Das heißt, Menschen, also Augenärzte und Fachpflegekräfte, fahren in die Dörfer, auch in sehr entlegene Gebiete. Und dort untersuchen sie dann bis zu 1000 Patienten an einem Tag. Behandeln die, die sie gleich vor Ort behandeln können, und die, die operiert werden müssen, die werden dann eben in die nächstgelegene Klinik gebracht.
Und Ärzte sind wahrscheinlich Mangelware, also Ärzte vor Ort.
Also wie gesagt, als wir angefangen haben in den 70er Jahren, war das die größte Herausforderung. Und wir wollten eben nicht diesen Weg gehen, zu sagen, dann müssen wir immer wieder deutsche Augenärzte für ein paar Wochen oder ein paar Monate hinschicken, sondern sie müssen eine Chance haben, dass sie unabhängig werden von unserer Hilfe. Deshalb haben wir unter anderem dieses Augenzentrum in Chittagong aufgebaut mit Ausbildungsmöglichkeiten auch für Ärzte.
Ich kann mir vorstellen, als Fotografin, dass es noch mal ein anderer Bezug zu diesem Thema ist, Augenheilkunde, beziehungsweise eben das Gegenteil davon, eben nicht heile Augen zu haben, sondern blind zu sein. Hat Sie das damals besonders eben auch deswegen berührt? Weil wenn Sie nicht gut sehen könnten, können Sie Ihren Beruf nicht ausüben. War das auch nochmal für Sie eine persönliche Erfahrung in dieser Hinsicht?
Nun, klar, für mich wäre es natürlich fürchterlich, überhaupt den Gedanken, blind zu sein. Und ich habe eigentlich von Anfang bis Ende diese Operation mit fotografiert und dokumentiert und war einmal sogar im OP. Ja. Musste mich natürlich auch so anziehen wie die Ärzte. Und der operierende Arzt hatte dann vor sich auch einen Bildschirm und ich habe das alles fotografiert. Und als dann die eine Operation vorbei war, meinte er, ich könnte ja bei der nächsten noch dabei bleiben. Und ich dachte, nee, das reicht mir jetzt einmal. Also es war genauso wie in Deutschland. Und wie das Auge dann operiert wird, will man ja nicht unbedingt als Fotograf sehen. Was ich nachher toll fand, war, als die Leute alle wieder aufwachten und glücklich waren, wirklich wieder sehen zu können. Und das war irgendwie wie so ein Wunder. Und da habe ich eben Aufnahmen gemacht. Das war so ein bisschen wie Hollywood, weil einige so dankbar waren und so überglücklich. Und was es bedeutet, wieder sehen zu können, sieht man in diesen Bildern.
Domradio weltweit heute mit der Anderi-Hilfe aus Bonn. Dein Punkt gegen Armut und Unterdrückung, das ist Teil der aktuellen Kampagne der Anderi-Hilfe. Frau Greiner, was steckt genau dahinter?
Zu unserem 50-Jährigen, da haben wir uns vorgenommen, dass wir noch viel mehr Menschen aufmerksam machen wollen auf diese Not der Menschen in Indien und Bangladesch einerseits, aber auch auf die Möglichkeiten, sich selber einzubringen. Und da war so die erste Frage, wie können wir das einfach sofort deutlich machen, worum geht's? Der Name Anderi erschließt sich ja nicht für jeden sofort. Dass wir jetzt sagen können, das ist ein Vorort von Mumbai, wo die Arbeit angefangen hat, die Gelegenheit haben wir ja nicht immer sofort. Aber der rote Punkt auf der Stirn der indischen Frau, das ist etwas, was viele Menschen assoziieren mit diesen Ländern Indien und Bangladesch. Der rote Punkt als Willkommens-, als Segenszeichen, sehr weit verbreitet in diesen Ländern. Und den haben wir eben zum Kern unserer Kampagne gemacht und haben gesagt, jeder kann mitmachen, jeder kann seinen Punkt gegen Armut und Unterdrückung setzen. Das kann man auf der einen Seite visuell auf unserer Website machen, wirklich einen Punkt zu setzen. Wir haben auch eine eigene Kampagnenseite, www.dein.org für Organisation. Mhm. Und auf der anderen Seite reicht das alleine natürlich nicht, sondern das ist das visuelle Zeichen, jeder kann mitmachen. Mit einer Spende, mit einer Aktion, egal ob das eine Schulklasse ist, die eine Spendenaktion macht, ob das ein Sportler ist, der eine Charity-Aktion macht, ob das ein Chor ist. Es gibt tolle Ideen.
Genau, Sportler habe ich hier vor mir. 4, nämlich der Telekom Baskets Bonn. Des Bundesligisten, die haben auch alle so einen roten Punkt auf der Stirn. Ist das jetzt eine Fotomontage oder ist das echt?
Das ist echt, weil die Telekom Baskets, als wir sie angefragt haben, ob sie in diesem Jahr des 50-jährigen Bestehens der Anderi-Hilfe unsere Kampagnenbotschafter werden wollen, haben spontan zugesagt. Das war für uns natürlich ein großer Glücksfall. Und es ist, glaube ich, auch für die Telekom Baskets wieder ein Glücksfall. Denn Florian Koch von den Baskets sagte so schön, Mensch, wenn wir das gewusst hätten, was das für eine tolle Aktion ist, da hätten wir uns schon viel früher eingebracht.
Hm. Schulen waren immer Kooperationspartner. Wir werden gleich noch das St. Ursula Gymnasium nach 11 kennenlernen in Brühl, die auch fast 50 Jahre schon dabei sind. Unglaublich. Wie können Schulen sich konkret engagieren? Wenn jetzt eine Schule zuhört und sagt, boah, super.
Es kann ganz einfach sein, dass eine Klasse sagt, Mensch, wir sammeln einfach Geld, zum Beispiel für eine Blindenheilung, 50 Euro, ist wahrscheinlich machbar in einer Schulklasse. Es gibt dann alle Möglichkeiten von diversen Schulaktionen bis hin, was das St. Ursula-Gymnasium macht, ein riesengroßes Schulfest, wo jeder Schüler, jeder Lehrer, wo alle Eltern sich beteiligen und dann natürlich eine ganz andere Summe zusammenkommt, um Kindern in Not, um blinden Menschen zu helfen.
Dein Punkt gegen Armut und Unterdrückung. Beim Wort Unterdrückung müssen wir leider gleich auch über die Unterdrückung der Frau reden, die immer noch sehr massiv ist in Indien und Bangladesch. Und dann werden wir auch ein bisschen was feiern gemeinsam mit dem Festakt, den es ja schon gab. So 50 Jahre Anderi-Hilfe hier in Domradio weltweit.
Domradio weltweit.
Domradio weltweit. Heute mit der Anderi-Hilfe zu Gast weiterhin Elvira Greiner, Vorsitzende der Anderi-Hilfe und die freie Fotojournalistin Ursula Meissner. Frau Greiner, wir haben Ihnen gesagt, die Unterdrückung der Frau als ein Punkt gegen Unterdrückung und Armut, der bei Ihnen ja so Leitsatz der Kampagne ist. ist nach wie vor da in Indien und in Bangladesch, vor allen Dingen aber auch in Indien. Wie stellt sich die Situation da konkret dar?
Es ist eine Dimension von Gewalt an Frauen, wie wir sie uns kaum vorstellen können. Und das zieht sich durch das komplette Leben einer Frau, eines Mädchens. Wenn wir anschauen, wie viele weibliche Föten abgetrieben werden, jeden Monat Zehntausende. Natürlich ist Geschlechterbestimmung vor der Geburt verboten per Gesetz, aber es kostet halt etwas mehr, es dann doch zu erfahren. Oder die Familien, die sich das
aber
nicht leisten können.
Warum wird das gemacht? Das muss man mal erklären.
Ja, das ist richtig. Es ist so, dass ein Mädchen, wenn es später verheiratet wird, eine Mitgift mitbringen muss. Das richtet sich nach der finanziellen, nach der wirtschaftlichen Lage der Familie. Aber es ist in jedem Fall so viel, dass es im Prinzip die Familie finanziell ruiniert. Ein Mädchen mag noch angehen, aber ein zweites Mädchen hat kaum Überlebenschancen.
Wie können Sie denn da was tun? Also das ist ja auch was so schwer greifbar ist, weil es ja auch eine kulturelle Mentalitätssache ist auch.
Absolut. Also wir können auf keinen Fall als Deutsche hingehen und sagen, was tut ihr da, und das anklagen, anprangern, sondern es muss aus dieser Gesellschaft selber diese Veränderung hervorgehen. Ein Projekt, was uns besonders am Herzen liegt, das ist im Süden Indiens, wo tatsächlich die Praxis der Tötung weiblicher, neugeborener Säuglinge noch stattfindet. Da hat selbst unsere indische Partnerorganisation zunächst einmal extrem bittere Erfahrungen gemacht. Die haben dieses Problem gesehen, dass es kaum Mädchen in diesem Alter gab. Die haben dann versucht, dieses Thema anzugehen in den Dörfern und sind wirklich aus den Dörfern rausgeworfen worden. Es heißt, jeder weiß darum, es findet fast überall statt. Es ist natürlich ganz viel leidvolle Geschichte damit verbunden. Aber die mussten erst mal einen anderen Ansatz suchen, selbst als Inder. Und erst als sie dann mit dem Ansatz in die Dörfer gingen, wir gründen Frauengruppen, wir schauen, wie kann man generell die Lebensbedingungen von Frauen verbessern und von Familien. Erst dann gab es langsam eine Akzeptanz, darüber zu sprechen. Und nur so kann es gehen, dass die Menschen selbst es in die Hand nehmen. Und da sind die Frauen dann aber auch wieder die tollsten Vorkämpferinnen für solche Veränderungen.
Ein weiteres Riesenproblem ist das Problem der Vergewaltigung von Frauen, und zwar am helllichten Tag, Frau Meissner. Das haben Sie auch beobachtet, beziehungsweise mit Frauen geredet, denen das passiert ist. Was haben die erzählt?
Ich hatte immer noch die Meldungen der Frauen, die Meldungen in Deutschland im Ohr. Da hieß es, Frauen, die auf dem Weg zur Toilette vergewaltigt werden. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wie passiert das auf dem Weg zur Toilette oder bei der Toilette? Ja. Ich wollte dann Frauen begleiten, dass sie mir da zeigen, wo sie vergewaltigt werden. Die gehen einfach ins Feld raus. Das heißt, die gehen morgens ins Feld, wollen sich waschen oder auf die Toilette gehen, und dann kommen Männer und vergewaltigen sie. Und welche Bedeutung dann diese Frauengruppen haben, konnte ich dann erleben, als 300 Frauen vor mir saßen und mir eben erzählten, wie sie sich jetzt helfen. Zum Beispiel gehen sie jetzt nicht mehr alleine morgens zum Waschen oder auf die Toilette, sondern sie gehen zu zweit oder zu dritt, und dann werden sie nicht mehr vergewaltigt. Großartig. Einfach mit so einer Hilfe, dass sie sich gegenseitig eben unterstützen, Selbstbewusstsein aufbauen. Und das hat einen ungeheuren Multiplikator und verändert die ganze Gesellschaft. Und das ist toll, das mitzuerleben.
Mhm. Sie haben fotografiert, deswegen waren Sie nun auch da. Und ich habe hier ein Foto vor mir, da sehe ich vier junge, strahlende Männer. So, potenzielle Vergewaltiger, könnte man denken. Die Geschichte dieses Bildes ist aber eine andere.
Ja, das ist eben das Bild hatte ich eben auch, dass die Männer alle irgendwie unangenehm böse sind und grausam und keine Grenzen kennen. Und da in diesem Projekt habe ich dann eine Männergruppe erlebt, junge, gut aussehende Studenten, nette Männer, die mir erzählten, aber die ganz schüchtern waren und im Hintergrund saßen, und erst auf meinen Fragen hin erzählten sie mir ganz stolz, wie sie Frauen schon gerettet haben, indem sie in der Stadt einen Mann sahen, der eine Frau belästigt hat. Sie gingen zu dieser Frau, haben sie umzingelt, haben den Mann an die Seite genommen, und dann konnte die Frau weglaufen. Und damit waren die so stolz, dass sie das verhindert haben. Und sie wollen das eben auch weiter in den Schulen, in ihrem Bekanntenkreis, wollen sie einfach mit den Männern reden, dass sie das nicht machen dürfen. Denn das Bewusstsein, dass sie das nicht machen dürfen, das gibt es gar nicht. Und das ist so wichtig, dass eben auch das Denken sich verändert.
Nach wie vor gibt es viele Probleme in Bangladesch und Indien, aber vielen tausenden Menschen konnte die Anderi-Hilfe auch schon helfen in den letzten 50 Jahren. Das ist ein Grund zu feiern und das haben sie gemacht und darüber gleich mehr hier im Domradio. Domradio weltweit. Es war wahrlich ein Mammutprogramm. Gleich zwei Festakte hintereinander feierte die Anderi-Hilfe zu ihrem 50-jährigen Jubiläum und zum 90. Geburtstag von Rosi Gollmann. Zwei fast identische Festakte wohlgemerkt, um möglichst vielen Gästen eben eine Teilnahme zu ermöglichen, denn der Ort der Feier, die Villa Hammerschmidt, bot eben nur begrenzt Plätze. Hausherr Bundespräsident Walter Steinmeier konnte zwar nicht anwesend sein, dafür kamen aber zahlreiche langjährige Weggefährten und Unterstützer der Anderi-Hilfe. Meine Kollegin Johanna Risse war mit dabei und hat auch Rosi Gollmann an diesem besonderen Tag getroffen.
Der Bindi, der typisch rote Punkt auf der Stirn vieler indischer Frauen, ist allgegenwärtig auf dem Festtag der Anderi-Hilfe in der Villa Hammerschmidt. Nicht nur auf der Stirn der Mitarbeiter und Gäste, sondern auch als symbolische rote Plastikkugel. Denn alle Gäste sind dazu aufgerufen, einen Wunsch auf einen Zettel zu schreiben, in die rote Kugel hineinzulegen und diese dann aufzuhängen, wie Perlen an einer Kette. Christoph Brüssel, Vorstand des Senats der Wirtschaft Deutschland, muss da nicht lange überlegen. Er schreibt,
dass ich der Anderi-Hilfe wünsche, dass sie noch viele Jahre so inspiriert weiterarbeitet und vor allen Dingen, dass die Hilfe zur Selbsthilfe, das Miteinander und das Füreinander von der Anderi-Hilfe von allen verstanden wird. Nicht spenden, sondern miteinander, füreinander. Das ist das Wichtige.
Christoph Brüssel gehört zu den zahlreichen langjährigen Unterstützern der Anderi-Hilfe, genauso wie der Journalist Franz Alt, der den Festakt moderiert. Er hat die Anderi-Hilfe in den 80er Jahren immer wieder begleitet und in Dokumentarfilmen über die Projekte der Anderi-Hilfe berichtet.
Das sind alles kleine Wunder oder große Wunder, wenn man das alles zusammennimmt. Also was ein Mensch, der einmal eine Vision hatte, diese Rosi Gollmann, bewirken kann, das habe ich gelernt, das hat mich als Journalist tief geprägt und beeindruckt. Das ist vorbildlich.
Erinnerungen, die Franz Alt niemals vergessen wird, sind vor allem mit den zahlreichen Blindenoperationen in Indien verknüpft. Der Journalist war oft in den Momenten dabei, in denen die ehemals Blinden ihre Augenbinde abnahmen und zum ersten Mal wieder sehen konnten.
Ich habe auch erlebt, wie ältere indische Menschen anfingen zu beten und zu tanzen und ihrem Gott Shiva gedankt haben dafür, dass deutsche Menschen dafür gesorgt haben, dass sie sehen können. Und die haben gesagt, ich sehe zum ersten Mal einen Baum, ich sehe zum ersten Mal eine Blume, ich sehe zum ersten Mal meine Mutter. Das waren unvergessliche Erlebnisse.
Auch Rosi Gollmann ist zutiefst gerührt, wenn sie auf die zahlreichen Augenoperationen zurückblickt. In den 50 Jahren Anderi-Hilfe ist ihr allerdings eine Augenoperation ganz besonders nahe gegangen.
Ich vergesse nicht die 1.000.000. Augenoperation. Ein Mädchen, das viele Jahre blind war, und als der Arzt dann die Hand vor ihre Augen hält, da sieht man ihrem Gesicht an, wie sie realisiert, dass sie sehen kann. Da läuft sie zum Spiegel an der Wand und lacht und weint und sagt, das bin ich. Sie wusste ja gar nicht, wie sie aussah. Ne? Aber das sind so Dinge, die einen natürlich auch tragen, wenn es nicht immer einfach ist.
Denn Rosi Gollmann hat in ihrem Leben auch oft mit Widerständen zu kämpfen, Widerstände von Behörden und Ministerien. Und auch der Anfang, die ersten Jahre der Anderi-Hilfe, waren alles andere als leicht.
Da kam ich zum Vorstand und habe gesagt, ja, wir müssen was für die Blinden tun. Da haben die mich ausgelacht. Ach so, erst haben sie noch gefragt, wie viele Blinde gibt es. Ja, sag ich, 1.000.000 oder mehr, ich weiß es nicht. Ja, was willst du mit deiner Hand von Menschen? Das war erst ein paar Jahre nach der Gründung der Anderi-Hilfe. Was willst du mit deiner Hand von Menschen einem solchen Schicksal gegenüber tun? Da habe ich gesagt, mit dem ersten Anfang. Und habe nie gedacht, dass aus diesem ersten 1.300.000 Augenoperation war.
Und was wünscht sich Rosi Gollmann heute, 50 Jahre nach der Gründung der Anderi-Hilfe? Was ist ihr Herzenswunsch zum 90. Geburtstag? Dass auch in Zukunft möglichst viele Menschen einen symbolischen roten Punkt setzen gegen Armut und Unterdrückung. Denn?
Was ich immer wieder sage, arm sein ist schlimm. Aber ich habe es eigentlich in all den Jahren immer wieder erlebt vor Ort, ja, dass selbst die Ärmsten noch zufriedener sind als wir oft, ja, wenn sie ihren Respekt bekommen, wenn sie nicht wie, ja, wie Freiwild betrachtet werden. Und darum ist mir die Würde des Menschen so wichtig.
Die Gründerin Rosi Gollmann, die Gründerin der Anderi-Hilfe, die 50. Geburtstag dieses Jahr feiert. Frau Greiner, wie zufrieden ist eigentlich Rosi Gollmann, die ja auch 90. Geburtstag gefeiert hat in diesem Jahr, mit dem Lebenswerk, mit ihrem Lebenswerk?
Sie ist erfüllt von Dankbarkeit, kann ich sagen. Denn es ist einfach etwas, was ja auch weit über ihre eigene Vorstellung hinausgeht, was sie da aufgebaut, angestoßen hat, dass so viele Menschen begeistert werden konnten, mitzumachen, dass wir so vielen Menschen in Indien und Bangladesch eine Starthilfe für ein Leben in Würde haben geben können. Das ist, glaube ich, für sie das prägende Gefühl.
Wie war der Festakt für Sie?
Für mich war es eine ganz große Freude. Es war eine Gelegenheit, mit Hunderten von Menschen zusammenzukommen, die Wegbegleiter sind, teils der ersten Stunde, bis aber auch jetzt in den letzten Jahren dazugekommen. Einfach dieses Gefühl gleichzeitig der tiefen Dankbarkeit dafür, dass wir eine Chance haben zu helfen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und gleichzeitig auch dieses Mutmachende. Wir sind viele, wir können gemeinsam etwas gestalten und etwas verändern. Das war einfach ein wunderschönes Erlebnis.
Ja, und man konnte ja an den O-Tönen eben auch diese Begeisterung hören. Unter anderem bei Franz Alt, der seit vielen, vielen Jahren Weggefährte ist eigentlich und aber auch wie unsere Fotojournalistin Ursula Meissner, den Erstkontakt eigentlich beruflich hatte als Journalist und sie auch begleitet hat.
So ist das, genau. In den 80er und 90er Jahren, auch noch in den 2000er Jahren, hat Franz Alt immer wieder Dokumentarfilme über unsere Arbeit gemacht. Einmal über diese Aktion Augenlicht retten, dann ging es um das Thema Mädchen und Frauen, um das Thema Kinderarbeit und so weiter. Und ganz ehrlich, Franz Alt hat damals Report moderiert, hat immer wieder Anderi-Hilfe reingebracht und er hat sehr wesentlich dazu beigetragen, Anderi-Hilfe groß zu machen.
Wir lernen gleich nach der nächsten Musik noch eine Frau kennen, die eine treue Weggefährtin ist, jetzt als Schulleiterin, aber das auch schon ein paar Jahre lang, Claire Pickertz nämlich, von der St. Ursula, vom St. Ursula-Gymnasium in Brühl.
Domradio weltweit.
Domradio weltweit. Heute mit der Anderi-Hilfe, die dieses Jahr 50. Geburtstag feiert. Im nächsten Jahr feiert auch eine Schule Anderi-Jubiläum, nämlich das St. Ursula-Gymnasium in Brühl. Denn im kommenden Jahr unterstützt die Schule die Projekte der Anderi-Hilfe seit 50 Jahren. Für Schulleiterin Claire Pickertz ist das aber kein Almosen geben, sondern vor allem eine wichtige Erfahrung für ihre Schüler.
Durch diese konkreten Projekte kann man das tatsächlich leben, sehen, wie ich unterstützen kann, für meinen Nächsten mich einsetzen kann, dass ich sehe, wozu führt es, wenn ich mich engagiere und ja, nicht nur auf sich selber schauen, sondern breiter gucken und auch sehen, dass der Hilfe notwendig ist.
Das Besondere am Engagement des St. Ursula-Gymnasiums, die Schüler suchen sich dasjenige Projekt, das sie unterstützen wollen, selber aus. Im letzten Jahr fiel ihre Wahl auf ein Projekt der Anderi-Hilfe, das sich vor allem um Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen kümmert.
Das Projekt ermöglicht es nämlich, dass in den Dörfern die Information weitergetragen wird, dass es eine Krankheit ist, dass sich die Menschen helfen lassen und auch die Dorfgemeinschaft die Behinderten und psychisch Kranken nicht ausstößt und nicht verbreitet, dass das ein Fluch der Götter sei, sondern dass man helfen kann. Und dieses Projekt, da bin ich ganz glücklich darüber, dass die Schüler das ausgewählt haben, weil es wirklich dazu führt, dass gerade die Menschen, die es nötig haben, unterstützt werden können.
Ein Projekt in Südindien, das Schulleiterin Claire Pickertz im letzten Jahr dann sogar auch selbst besucht hat. Das war eine Reise, die sie tief beeindruckt hat.
Durch meine Reise dahin habe ich es wirklich gesehen, dass es tatsächlich Hilfe zur Selbsthilfe ist. Weil sonst denkt man immer, das ist ein Wort, ein Satz und es trifft nicht zu. Aber das hat mich tief beeindruckt und auch berührt.
Frau Greiner, was begeistert Sie an dem Engagement der Brühler Schule?
diese Kontinuität, die die Schule an den Tag legt, die nun auch schon fast 50 Jahre, und dass wirklich den Schülern auch hier auf diesem Wege diese Chance geboten wird, sich ganz konkret zu engagieren, dass sie einfach diesen Nachrichten von Not und Elend nicht hilflos gegenüberstehen müssen, sondern jeder kann sich einbringen, kann mit Teil dieser Kette der Menschenwürde werden. Und das ist, glaube ich, so eine klassische Win-Win-Situation für die jungen Menschen, für uns bei der Andere-Hilfe und für die Menschen in den Projekten.
Domradio weltweit. Es gibt ein neues Projektgebiet der Andere-Hilfe, und zwar in Jharkhand in Zentralindien. Frau Greiner, warum ausgerechnet da?
Nun, bei diesem riesigen Land Indien haben wir uns noch mal vergewissert, wo können wir uns am sinnvollsten, das heißt am effektivsten einbringen, und haben nochmal die ärmsten Regionen innerhalb dieses riesigen Landes identifiziert. Und da gehört Jharkhand ganz besonders dazu. Ein Bundesstaat, der im Prinzip viele Chancen bietet. Er ist zum einen traditionell sehr waldreich, er ist auch reich an Bodenschätzen, und da fängt natürlich schon der Konflikt an. Schützt man den Wald oder beutet man die Rohstoffe aus?
Genau, das klingt erstmal nicht nach arm, das, was Sie schildern.
Es müsste
also Bodenschätze
nicht,
und Wald.
Genau,
ja.
Es müsste nicht arm sein, wenn es nicht wenige gäbe, die den Mehrteil oder den Großteil der Bevölkerung eben extrem ausbeuten. In Jharkhand leben noch sehr viele indigene Völker, die traditionell im Wald und vom Wald leben und wirklich in Harmonie mit der Natur, weil sie wissen, das ist unsere Mutter Erde, das ist Lebensspenderin für uns, die nie mehr nehmen, als sie selber brauchen, und dadurch auch das Gleichgewicht halten konnten. Nur mit dem, dass andere Außenstehende dort hineindrängen, um die Rohstoffe auszubeuten, um die Wälder abzuholzen, wird die Lebenssituation natürlich extrem schwierig.
Ein Rohstoff, um den es da geht, heißt Mica. Was ist das für einer?
Mica, das ist ein Mineral, was zum Beispiel in der Kosmetikindustrie gebraucht wird. Alles, was so schön schimmert und glänzt, das ist in der Regel Mica. Ein Rohstoff, der sehr weit verbreitet in Jharkhand vorkommt. Viele der Minen dort sind illegal. Das bedeutet aber natürlich auch, dass es keinerlei Kontrolle gibt über die Arbeitsbedingungen dort. In großer Zahl arbeiten auch Kinder dort in diesen Minen, zum Teil auch in tiefen Schächten. Sie können sich vorstellen, die Lebensbedingungen und die Arbeitsbedingungen sind extrem gesundheitsschädigend für diese Kinder. Eine Familie verdient umgerechnet mit harter Arbeit, wenn alle mitarbeiten, etwa 40 Euro pro Monat. Das kann nicht mehr ausreichen zu einem würdigen Leben, nicht mal um eine ausreichende Ernährung sicherzustellen.
Wie können Sie da helfen?
Wir haben jetzt speziell zu diesem Thema Mica ein erstes Projekt begonnen. Es ist ein sehr herausforderndes Projekt. Denn Sie können sich vorstellen, die widersprüchlichsten Interessen treffen dort aufeinander. Minen, die illegal sind, werden natürlich trotzdem betrieben. Korruption spielt eine große Rolle. Es gibt wirklich eine Mafia, die dort unterwegs ist. Die Menschen, die dort arbeiten, bleiben meistens auf der Strecke. Auf der anderen Seite ist es als ausländische Organisation auch nicht einfach, dort hineinzugehen, weil der indische Staat natürlich sagt, politische Arbeit darf nicht aus dem Ausland gefördert werden. Das heißt, wir müssen da auch mit einer gewissen Vorsicht agieren. In diesem Projekt arbeiten wir jetzt vorrangig mit den Frauen und mit den Kindern. Wenn wir es erst mal schaffen, dass diese Kinder nicht mehr mitarbeiten in den Minen, sondern in Kindergärten sind, dass sie zur Schule gehen können, über Gesundheitscamp gesundheitlich besser versorgt werden, wenn die Frauen sich in Gruppen organisieren und nach Alternativen zu diesem Lebenserwerb durch dieses Mica danach Alternativen suchen, dann sind das erste Schritte, denen noch viele weitere folgen müssen. Aber wir müssen einfach anfangen.
Wir reden gleich über noch weitere Schritte. Also nach hinten gucken ist immer gut bei 50 Jahren, aber wir gucken gleich auch mal nach vorne, was die nächsten Herausforderungen vielleicht für die nächsten 10 Jahre, sagen wir mal bescheiden, sein werden. Von der Andere-Hilfe hier in Domradio weltweit.
Domradio weltweit.
Domradio weltweit. Heute mit der Anderi-Hilfe aus Bonn, die dieses Jahr 50. Geburtstag feiert. Wir haben eben schon zurückgeblickt und vieles darüber berichtet, was die Anderi-Hilfe bisher macht. Was ist denn in den nächsten 10 Jahren geplant, Frau Greiner? Gibt es so eine Langfristplanung schon bei Ihnen?
Es gibt eine Langfristplanung bei uns, wobei wir immer offen sind zu schauen, wie entwickelt sich vor Ort auch die Arbeit weiter und wo werden wir insbesondere gebraucht und wo können wir auch am effektivsten helfen. Aber klar ist für uns das Ziel, wir wollen weitermachen, gezielt auch in Indien und Bangladesch bleiben, weil dort haben wir die Kompetenz, dort haben wir erfahrene Partner, dort haben wir eigene kleine Landesbüros, denn wir brauchen ja auch eine Sicherheit. Ich sehe uns als eine, ja, fast eine Mittlerstelle. Es sind hier bei uns sehr viele Menschen, die vertrauen uns, die schenken uns ihre Spende, ihre Zeit, ihr Engagement. Und auf der anderen Seite sind die Menschen in Not, die eine Starthilfe brauchen. Und das braucht dieses Vertrauen und dieses gemeinsame Wachsen. Und mit unserer Aktion Dein Punkt gegen Armut und Unterdrückung, da wollen wir symbolisch dieses Jahr ein Zeichen setzen und wir wollen das weitertragen. Wir haben auch anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von der Kette der Menschlichkeit, der Menschenwürde gesprochen. Mit roten Kugeln ist symbolisch deutlich gemacht. Jeder kann beitragen und ich sehe das auch so. Auf der einen Seite sind die Menschen, die diese Hilfe brauchen, aber auch Menschen hier bei uns wollen sich engagieren, wollen auch einen vertrauenswürdigen Partner haben. Und da gemeinsam weiterzumachen, das ist unser Wunsch, um einfach noch viel mehr Menschen in Indien, in Bangladesch, diese Starthilfe für ein menschenwürdiges Leben zu geben.
Mittlerweile sind ja viele Projekte, die Sie angestoßen haben, vor einigen Jahren selbstständig. Die kriegen das alleine auf die Reihe,
genau.
Sich
und
zu helfen.
Ja, das ist von Anfang an immer das Ziel. Es dürfen keine neuen Abhängigkeiten geschaffen werden, sondern die Menschen müssen es selber weiter schaffen. Dieses Beispiel nochmal Bundesstaat Jharkhand. Sehr, sehr viele Klein- und Kleinstbauern, die können heute nicht mehr von ihrem Land leben, weil durch Abholzung, durch Erosion einfach die fruchtbare Erde weggeschwemmt wurde. Aber in mühsamer Kleinarbeit kann dieser Prozess gestoppt und umgekehrt werden. Es werden Wälle angelegt, kleine Dämme. Die Menschen lernen, wieder aufzuforsten. Sie lernen, Anbau, biologischen Anbau zu betreiben, sodass die Ernährung erstmal gesichert ist. Das ist ein harter Weg und vor allen Dingen, abgesehen von unserer Starthilfe, müssen die Menschen unglaublich viel selbst investieren. Aber dazu sind sie bereit. Und dann ist das ein Projekt, was Zukunft hat und unsere Hilfe dann nicht mehr braucht. Dann wird unser Ziel erreicht, dass wir uns selbst überflüssig machen.
Sie haben sich eben noch mal unterhalten, zwischendurch in der Musik, Frau Meissner und Frau Greiner. Da habe ich wieder dieses Strahlende in den Augen eines Journalisten gesehen, in Ihrem Fall Fotojournalistin, als von Jharkhand und von den Minen die Rede war. Könnten Sie sich vorstellen, da auch hinzugehen und das zu fotografieren?
Na klar, das sind Bilder, die andere Menschen beeindrucken, die etwas, eine Lebenssituation oder eine Arbeit zeigen, die wir nicht kennen, und andere dafür zu interessieren und dann vielleicht etwas zu tun, das ist das, was ich ja auch will. Ich will ja auch ein bisschen die Welt verbessern und da ist so viel zu tun und da braucht man einfach viel Energie und einen langen Atem. Und deswegen hoffe ich, dass ganz viele Menschen da sich engagieren. Und jeder kann was tun.
Was an dem, was die Anderi-Hilfe jetzt konkret auch in den Projekten, die sie begleitet hat, tun? Hilfe zur Selbsthilfe haben Sie angesprochen. Aber von der Art und Weise, wie Sie es tun, was ist da das, was Sie besonders begeistert?
Nun, dass es ein Multiplikator ist, dass es einfach eine große Zahl an Menschen, die ihr Leben verändern durch diese Hilfe, durch vielleicht diese Woman Coop. Mein Besuch gab den Frauen so viel Energie und Hoffnung noch zusätzlich, ja, also dass ich so glücklich nach Hause gefahren bin mit meinen Bildern und dachte, wow, jetzt damit kann man was tun, damit kann man die Menschen hier interessieren und dort eine unglaubliche Zahl an Menschen unterstützen und eben denen helfen. Und es ist so viel zu tun. Man fängt ja manchmal ganz unten an.
Aber eigentlich Sie haben ja einige Fotos mitgebracht, die ich mir eben durchgucken konnte. Diejenigen, also die Fotomodels, die Sie fotografiert haben, haben die auch schon gesehen, die Fotos?
Wir haben die Fotos weitergeleitet.
Wie
weil
haben
es
die
ja
reagiert?
Einfach, ja, es ist für die Menschen generell in Indien, in Bangladesch immer wieder die Erfahrung, wenn selbst wenn wir die Kamera zücken, da ist einfach eine große Begeisterung. Es ist, glaube ich, dieser Punkt, Menschen, die sonst keine Beachtung erfahren, die in Indien oft erfahren, unberührbar zu sein, wirklich der Abschaum zu sein der Gesellschaft. Da kommt jemand weit angereist und findet diese Menschen für wert, fotografiert zu werden. Das spiegelt sich wieder. Und ich weiß nicht, wie es Frau Meissner erfahren hat, wenn ich dann schon mal bei Projektbesuchen versuche, mit der Kamera zwischendurch ein wenig zu knipsen, sage ich mal, wenn ich versuche, eine Aufnahme zu machen, dann ist gleich eine ganze Horde von Menschen dort und alle wollen mit aufs Foto.
Ja, sie sind stolz, wenn man Interesse zeigt. Ja? Und das haben sie ja nicht. Sie haben ja kein Selbstbewusstsein. Und wer interessiert sich für die Ärmsten der Armen und für die, die den ganzen Tag wirklich nur arbeiten oder hungern? Ja? Wer interessiert sich schon für die? Und Indien ist groß.
Welche Wünsche hätten Sie? Sagen wir mal, wir haben kurz vor Weihnachten. Bisschen schwierig vorzustellen bei 25 Grad draußen. Aber Ihr Wunsch, oder sagen wir mal zwei, für die nächsten 10 Jahre, Frau Greiner, für die Anderi-Hilfe?
Dann wünsche ich mir zum einen, dass die Zahl unserer Spender kontinuierlich wächst. Und ich wünsche mir, dass sich in Indien, in Bangladesch, noch viel mehr Menschen auch dort bereit finden zu helfen. Weil auch das ist wichtig. Es kann nicht nur von uns auskommen, sondern dass überall, zumindest aber in unseren Ländern, Deutschland, in Indien, in Bangladesch, die Zahl derjenigen, die sich engagieren für mehr Menschenwürde, dass die weiter wächst.
Ganz herzlichen Dank an Ursula Meissner, freie Fotojournalistin, und Elvira Greiner, Vorsitzende der Anderi-Hilfe, für ganz tolle Geschichten und tolle Eindrücke über zwei Länder, die eben nicht so im Fokus stehen. 50 Jahre Anderi-Hilfe, das Thema heute in Domradio weltweit. Am Mikrofon war Martin Mölder. Dankeschön.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.